Wir hören Gottes Wort aus Lukas 19 von Vers 11 an. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da trat der erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über 5 Städte sein. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin? Nehme, was ich nicht angelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich's mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, aufzustehen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir an diesem Morgen so vor dir stehen dürfen als deine Gemeinde, als die, die zu dir gehören, die du gerufen hast, die du erwählt hast, denen du Glauben geschenkt hast, und so kommen wir an diesem Morgen zu dir. Komm zu dir mit unserem Lob, unserem Dank, unserer Anbetung. Mit vielen anderen an vielen Orten geben wir dir an diesem Morgen alle Ehre. Du bist unser Erlöser, du bist unser Heil, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, du bist der König aller Könige und der Herr aller Herren. In dir ist das Heil für uns und für die ganze Welt und für die ganze Schöpfung. Darum ehren wir dich und beten dich an. Wir danken dir, dass du uns an diesem Morgen begegnen willst in deinem Wort, uns und unseren Kindern, die an ihrem Ort zusammen sind. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist mitten unter uns und dass dein Wort an uns sein gutes Werk tun wird. Wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Wir wollen unser Leben nach dir ausrichten. Wir wollen uns beschenken lassen von dem, was du für uns bereithältst. Und danken dir herzlich, dass es nichts anderes ist als Heil und Segen. Wir bitten dich heute Morgen für die, die in großer Einsamkeit und in Dunkelheit und in notvollen Situationen sind, besonders für die, die um ihres Glaubens willen leiden. Umgib du sie nach deiner Verheißung von allen Seiten und lass sie besonders gesegnet sein. Wir bitten für dein Volk Israel, dass dein Name groß gemacht wird und viele noch das Wunder an deinem Gesetz sehen dürfen, in dem du die höchste Vollendung bist. Wir bitten auch für unser Land, für die vielen Orte, an denen dein Wort heute verkündigt wird, sei du gegenwärtig, wo es in deinem Namen geschieht, schenke neuen Glauben und gib dein Licht hinein in diese große Dunkelheit. Und wir bitten, komm auch nun zu uns ganz persönlich, geh durch die Reihen, strecke deine Hand nach uns aus und segne du jeden so, wie es für uns nötig ist. Wir loben dich darüber und geben dir alle Ehre. Amen.
Jerusalem. Jerusalem vorne, Jerusalem hinten. Der Text ist eingepackt von unserem Stichwort Jerusalem. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem. Erster Vers. Letzter Vers. Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Ja, er hat's fast geschafft. Er ist fast da. Der nächste Text nach dem, den wir heute Vormittag als Bibeltext vor uns haben, ist tatsächlich dann der Einzug in Jerusalem. Und er muss ja nach Jerusalem. Er muss. 24 Kapitel hat Lukas Zeit. 24 Kapitel im Band 1. 24 Kapitel hat er Zeit, um das Ganze zu erklären. Und seit Kapitel 9, Vers 51 ist er da dran zu sagen, er muss nach Jerusalem. Also schon viel früher als jetzt hier in Kapitel 19 fängt das Thema an, Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Und das war ja unser Predigtmotto für diese letzten Sonntage. Wir begleiten Jesus auf diesem Weg nach Jerusalem. Ja, wir wissen, es war auch gut, dass er in Kana war. Schön. Ja, es war toll, als er in Kapernaum war und sogar da wohnte. Natürlich war Nazareth wichtig und auch Jericho ist gut und viele andere Orte. Ja, natürlich, aber Jerusalem, ganz was anderes. Und dann nicht einmal diese verschiedenen Besuche in Jerusalem. Wir haben ja aus dem Johannesevangelium insbesondere einen Einblick, dass Jesus immer wieder einmal in Jerusalem war in diesen 3 Jahren seiner Wirksamkeit. Und jetzt geht es ja um den einen abschließenden Auftritt in Jerusalem. Der eigentliche Grund, warum es ihn überhaupt gibt. Denn wir haben ja das Leitwort für diesen Sonntag gehört. Der Sohn Gottes ist gekommen, nicht, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld, als Bezahlung für die vielen. Und das tut er in Jerusalem. Dort wird er leiden, dort wird er sterben, dort wird er sein Leben lassen, dort wird er die Versöhnung schaffen für die Schuld der ganzen Welt. Dort wird er von den Toten auferstehen. Der Vater wird ihn auferwecken und dokumentieren, das, was der Sohn getan hat, entspricht meinem Willen, dem Willen des Vaters. Das ist der Plan, das ist das Ziel. Jesus, er muss nach Jerusalem. Und die Jünger? Ja, sie haben es nicht verstanden, das wissen wir ja jetzt inzwischen. Sie haben es nicht verstanden. Und jetzt wieder merken wir, sie verstehen es nicht. Sie haben eine ganz andere Denke, auch jetzt selbst, als sie da unten in Jericho sind. Und in Jericho noch ein bisschen überlegen, jetzt geht es hinauf nach Jerusalem, es ist das Passafest. Und dann hoffen sie, dass im Zusammenhang mit diesem Einzug von Jesus in Jerusalem es zu einem Outing kommt und tatsächlich er dann endlich sagen wird, ich bin's, ich bin der Christ, ich bin der Messias, ich bin der von Gott gesandt. Und dann bricht das Reich Gottes an, so wie sie, die Jünger, sich das vorstellen. Wir können das so gut verstehen. Wir zeigen doch gar nicht auf sie, wo kämen wir hin. Wir, die wir so locker 2000 Jahre zurückgucken, sagen, es doch alles klar, er muss nach Jerusalem leiden, sterben, auferstehen, wo ist das Problem? Aber damals, da unten in Jericho stehen, nicht sehen von Kreuz, nicht sehen von Auferstehung, es nicht verstanden haben, wenn er es noch ihnen so oft erklärt. Nein, tatsächlich, sie haben es so nicht verstehen können. Wir hatten es ja. Sie waren die Blinden. Sie haben es nicht gesehen. Sie haben es nicht verstanden. Das war Text der unmittelbaren Jericho. Beim letzten Mal. Und jetzt berichtet uns ja nur Lukas, dass genau an dieser Stelle in Jericho letzte Tat von Jesus, bevor er in die Passionswoche einsteigt, diese Begegnung mit Zachäus. In den Versen davor ist dieser berühmte Text von Zachäus. Wir merken erst, der ist ja richtig eingekeilt in diesen Weg nach Jerusalem. Ja, natürlich. Und die Botschaft im Lukas-Evangelium ist doch so klar, das alles mit Jerusalem, das mache ich für diese Zachäus-Typen aller Zeiten. Damit Menschen nicht ihrem alten Leben ohne Gott bleiben und leben müssen und in die Gerichte Gottes hinein sich manövrieren, sodass ich einziehen kann in dein Haus und dass das dann passiert. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und nach diesem Ereignis, nach dieser Zachäus-Erfahrung in Jericho, geht er raus aus Jericho und dann kommt es zu dieser eindrücklichen Begegnung. Jesus spricht noch einmal mit seinen Jüngern und merkt, was für eine Stimmung da ist, merkt, was in ihren Köpfen abgeht und nimmt nun sie mit hinein, eine erstaunliche Korrektur ihres Denkens. Das ist ein massiver prophetischer Text, den der Jesus einbringt. Ein Text, in dem er zum Ausdruck bringt, es gibt ein Leben nach Jerusalem. In einem Leben nach Jerusalem wird es auf eine Königsherrschaft zulaufen. Aber ihr werdet den König zuerst einmal gar nicht sehen. Aber das muss ich euch jetzt erklären. Und dazu nimmt er dieses Beispiel von den sogenannten anvertrauten Pfunden. Wir haben ja dieses Gleichnis, diese Beispielserzählung in modifizierter Form an unterschiedlichen Stellen im Evangelium. Konnte Jesus machen. Jesus konnte seine Beispiele entsprechend der Situation gut anpassen, was er mit ihnen ausdrücken wollte und was er an der Stelle mit ihnen nicht ausdrücken wollte. Also wer das den Paralleltext lesen will, der kann dann Matthäus 25 lesen und ist erstaunt, wie pointiert Jesus in Matthäus 25, andere Lage, andere Situation, das Gleichnis anders seinen Jüngern sagt. Hier haben wir es so. Mit ganz bewusster Absicht haben wir es hier so. Hier ist die Rede von einem Mann, von einem Fürsten, der auszog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen, dann zurückzukommen. Und dem ließ seine Knechte rufen, gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und dann kommt dieser eigenartige Satz, seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. An sich schon eine eindrückliche Szene, aber für alle in Jericho war das ein historisches Déjà-vu. Denn tatsächlich, jeder wusste, was Jesus damit meinte. Denn er war ja in Jericho. Und in Jericho war diese riesige, bombastische Palastanlage des Archelaus wieder aufgebaut worden. Des Königs, der von kurz vor der Zeitenwende bis kurz nach der Zeitenwende versuchte, in Anführungszeichen König zu sein. Ja, tatsächlich, als Herodes der Große starb, versuchte sein Sohn Archelaus auf den Thron zu kommen. Das war nicht ganz so einfach. Und er machte sich auf den Weg, man musste zum Kaiser gehen, er machte sich auf den Weg zum Kaiser nach Rom, er ging dort auch hin und tatsächlich, die schickten eine Gesandtschaft hinterher nach Rom und sagten alles, aber nur nicht der. Alles aber nur nicht der, zumal noch ein paar tausend Leute kurz bevor ein Schiff stieg noch umbringen ließ. Also das heißt, alle wussten sofort, um was es ging. Und dieser Archelaus, der dann wieder zurückkam, ohne Königswürde und mit Ach und Krach bis 6 nachgearbeitet hat, bevor man ihn dann endgültig absetzte und die Prokuratoren die Herrschaft übernahmen von Roms Gnaden, dieser Archelaus hat Steuermittel, das hat sich jetzt nicht wesentlich geändert, dazu benutzt, um die Anlagen, die für ihn wichtig waren, entsprechend aufzubauen. Also Art Kanzleramt 2, so in der Art ungefähr. Also auf jeden Fall noch ein bisschen bombastischer, noch ein bisschen größer. Das Volk hat's ja schließlich her damit. Und jetzt stand da in Jericho diese blöde Palastanlage von dem Archelaus rum, der war schon lang weg, aber alle wussten's doch. Manche Historiker denken sogar, ob nicht Jesus genau da stand, als das erzählte. Also da war ja mal einer, so ein Fürst, der ging aus, so eine Gesandtschaft war. Das heißt, es war ein ganz starkes historisches Beispiel. Jeder damals lebte, dem war das bewusst. Die waren da drin in diesem Text. Und außerdem geht es ja um Geld und Zachäus und Geld liegt ja auch nahe. Also Jesus konnte erstaunlich gut das Ding anpassen an dem, was jetzt gerade war. Was will er denn sagen? Was will er denen damals sagen? Und was will er uns sagen, die wir mit ihm auf dem Weg nach Jerusalem sind? Die Leser des Lukas-Evangeliums sind Menschen, die an Jesus Christus glauben. Theophilus, ich teile dir mit den guten Grund der Lehre, auf dem du unterwegs bist. Das sollst du wissen. Du Christenmensch seit 2000 Jahren, du sollst wissen, was Jesus auf dem Weg nach Jerusalem uns, die wir nachher im Nachfolgen, was er uns sagen, was er uns mitteilen möchte. Und das Erste, was er uns mitteilen möchte, da wird ein Satz gesprochen, der geht doch eigentlich gar nicht. Da wird ein Satz gesprochen, der geht gar nicht. Kompletter falscher Satz. Der Satz lautet, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Jetzt blenden wir den ganzen Archelaus aus. Und jetzt nimmt Jesus einer erstaunlichen Parallelität das für sich. Er sagt, in der Zeit, in der ich unterwegs bin, in der ich zum Vater bin, um die Königswürde in Empfang zu nehmen, und im Gegensatz zum Archelaus hat er es in Empfang genommen, wird es eine Delegation geben, die geht mir hinterher und wird sagen, alles okay, nur nicht Jesus. Du kannst auf diesem Planeten machen, was du willst, aber verschon mich mit diesem Jesus. Das ist doch unglaublich. Wir wollen alles, aber nicht, dass dieser über uns herrsche. Was ist das? Eine gruselige Beschreibung der Weltgeschichte der letzten 2000 Jahre. Und jetzt laufen seit 2000 Jahren die ersten Delegationen durch diese Welt, um nur eines hinzukriegen mit ihrer ganzen Kraft, dass alles passiert, nur dass eines nicht passiert, dass Jesus das Sagen hat. Irre, ist das nicht irre? Unterschiedliche Delegationen. Da gibt es Religionsdelegationen. Religionsdelegationen, die sagen, also das geht gar nicht. Wir sind schon viel länger hier auf Erden tätig mit unserem Konzern und jetzt kommt auch noch was Neues, das geht überhaupt nicht, dass dieser über uns herrsche, das passt überhaupt nicht. Und wenn es dann in Dotzdem gibt, historisch, dann bauen wir eine Ersatzreligion ein paar hundert Jahre später, damit nur eines nicht passiert, dass das ursprüngliche, dieser Jesus-Glaube, dass der sich durchsetzt. Also die Religionsdelegation, die wandern seit 2000 Jahren landen die Religionsdelegationen über diesem Planeten. Natürlich auch die Atheismusdelegation. Wo kommen wir denn dahin, dass irgendein höheres Wesen über uns bestimmt? Also bitteschön, wer sind wir denn? Ja, wir sind autark, wir sind stark, wir sind Menschen, wir haben es alles in der Hand, wir steuern das. Und wenn ein Asteroid vorbeikommt, knallen wir ihn ab. Und wenn das Klima nicht stimmt, machen wir es neu. Und wenn die Weltprobleme da sind, lösen wir sie. Und dann schaffen wir das Ganze. Klar, es gab jetzt ein paar Fehler in den letzten paar Jahrtausenden. Aber im Grunde genommen, wir wollen nur eines nicht. Wir wollen nur eines nicht, dass einer über uns das sagt. Dass der Allmächtige seinem Sohn in Jesus das sagt. Diese Delegation ist aktiv unterwegs. Wir haben natürlich auch politische Delegationen. Die sagen, also das müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Das fing ja damals an. Herodes, erinnern wir uns? Ja, wie? Da sägt einer an meinem kleinen Stuhl. Da begrenzt einer meine Macht. Da sagt einer, er ist der König aller Könige. Wo kommen wir denn dahin? Dass einer mir sagt, wo es lang geht, der ich jetzt das Sagen eigentlich habe. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und die ganze Zeit, während Sie mir das so zuhören, schwingen natürlich bei Ihnen Psalm 2 mit. Dass wir das hören, was im Psalm 2 steht, dass die Menschen gegen den Christus aufstehen und ihn nicht haben wollen. Am besten, man spricht gar nicht drüber, ist am allerbesten, wenn er gar nicht thematisiert wird, wenn man es einfach wegschweigen kann. Aber wenn man es schon thematisieren muss, dann braucht es die Delegationen, die laufen. Es gibt auch ethische Delegation, aber natürlich, wie viele ethische Delegationen sind unterwegs und sagen, also das geht doch gar nicht. Wenn ein Gott uns sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, wenn ein Gott in mein Leben hineinregiert, wenn der bestimmt, bis ins Körperliche hinein bestimmt, was ich tun und was ich, also überhaupt nicht, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Seht ihr diese Delegationen? Und jetzt sehen wir diese Indikation gar nicht im Sinn von, das ist ja furchtbar, furchtbar. Sondern wir merken doch, dass da Jesus was mit transportieren will. Denn er sagt doch, das sind andere, das sind meine Diener, das sind meine Diener. Und selbstverständlich sagen meine Diener diesen Satz nicht. Ja, logisch. Sondern wir sagen einen ganz anderen Satz. Wir sagen einen ganz anderen Satz. Bei uns hört sich das ganz anders an. Ich will von ganzem Herzen, ich will mit allen Fasern meiner Persönlichkeit, dass du über mich herrschst. Neuer Satz. Der Sonderdelegation der Jesusleute. Jetzt schließen Sie sich an. Jetzt können Sie mitlaufen. Jetzt schließen Sie sich mal der Delegation an. Sie sehen ja, wie die alle mit ihren Plakaten loslaufen und ihre Lobbygruppen aufstellen und da ihren Job machen. Und jetzt müssen Sie einfach für sich entscheiden, in welcher Gruppe laufe ich mit. Welche Delegation unterstütze dich? Welche Delegation hat meine Stimme? Wo bringe ich mich mit ein? Und die Jesus-Leute werden nie den Satz sagen, diesen falschen Satz, diesen No-Go-Satz. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und der neue Satz lautet, wir wollen, dass dieser über uns herrsche. Jesus Christus herrscht als König. Alles sei ihm untertänig. Ja, selbstverständlich. Und plötzlich gibt dieser Text eine ganz andere Kraft, dass wir sagen, natürlich, Herr Jesus, werde ich nie in einer solchen bescheuerten Delegation mitlaufen. Wo ich doch gerade weiß, du hast die Herrschaft dir eingeholt, der Vater hat die Herrschaft dir schon übergeben, du sitzt schon zu Rechten des Vaters, du wartest nur auf das Startsignal, damit deine Herrschaftsübernahme auf dieser Welt sichtbar werde, wenn du hineintrittst und deine Gemeinde zu dir rufst, wenn du sichtbar kommst für ein auserwähltes Volk Israel, wenn du deine Herrschaft aufrichtest auf dieser Erde. Ja, selbstverständlich, ich will, dass du herrschst, dein Reich komme. Deine Herrschaft, deine Königsherrschaft werde aufgerichtet. Was für ein völlig schönes neues Thema. Eine Woche unter der Herrschaft von Jesus. Erster Gedankengang. Zweiter Gedankengang, es ist ja erkennbar, das sind drei exemplarische Knechte da, die werden aufgezählt, wie das so läuft. Die haben da also jetzt eben ihr Pfund bekommen, so lesen wir im klassischen Luthertext. Ich weiß jetzt nicht, welche Übersetzung sie vor sich haben, kann sein, dass da bei ihnen was anderes steht. Kann sein, denn manche übersetzen das ein bisschen direkter und dann kommt ein für uns ungewöhnliches Wort, nämlich dann ist von einer Mine die Rede. Also das ist jetzt keine Silbermine und keine Kugelschreibermine logischerweise, sondern ein Sprengstoff, sondern das ist eine Währungseinheit. Das, was da eigentlich steht, meint Mine. Nur wir wissen weder bei Minen noch bei Pfund, was eigentlich bedeutet. Und da sind wir angewiesen auf unsere Umrechnungsfritze, die also irgendwie versuchen, halbwegs uns das verständlich zu machen. Was heißt das jetzt, wenn die da so eine Mine, wenn die da so einen Pfund bekommen haben? Die haben ja in dem Gleichnis, sehr interessant, alle das Gleiche bekommen, ja. Und dann bekommen die also ihre Mine, ihr Pfund, und das ist so, sagen die Experten uns heute, mögen wir ihnen mal vertrauen, das ist ungefähr das, was man ein Vierteljahr braucht. Also mit dem kann man ein Vierteljahr leben. Das ist unterschiedlich bei uns, je nachdem, schwankt ja ein klein wenig, was wir so ein Vierteljahr brauchen. Aber auf jeden Fall so mal ganz grob ein Gefühl dafür hat, von was eigentlich die Rede ist. Das heißt, auf der einen Seite ist nicht von einem bombastischen Vermögen die Rede, auf der anderen Seite aber auch nicht von nichts. Ja, also das ist so das Gefühl, das ist ein Gefühl kriegen, da habe ich jetzt schon mal was, also von jetzt bis Juni ist der Laden gesichert und dann kann ich mal sehen, was mache ich denn jetzt damit, was mir da plötzlich gegeben worden ist. Und Nummer 1 läuft durch, das ist ja nachvollziehbar, Nummer 2 läuft durch, auch nachvollziehbar, und dann kommt Nummer 3, wir sagen, da ist was schiefgelaufen. Und selbstverständlich, von der Textgewichtung her, ist nicht Nummer 1 wichtig, auf den wir natürlich ganz scharf sind, auch nicht Nummer 2, sondern wichtig ist offensichtlich Nummer 3. Denn nur bei Nummer 3 geht der Text auf, nur bei Nummer 3 wird der Text breiter, Nummer 3 hat ein Problem, aber ein ernsthaftes Problem. Was ist denn los mit Nummer 3? Nummer 3 sagt etwas, als diese Person zu dem lebendigen Gott, zu Jesus kommt, wo wir denken, zum zweiten Mal in diesem Text, das ist ja aber ein Satz, der geht aber gar nicht. Ein Bibeltext, wo wir zum zweiten Mal in der Mitte einen Satz haben, der nicht geht. Satz 1, wir wollen nicht, dass ich über uns herrsche, geht gar nicht. Satz 2, du bist ein harter Mann. Hallo, geht gar nicht. Geht doch nicht. Mit wem sprechen wir denn da gerade? Was macht der denn gerade da, als der in Jericho steht? Zieht er sich seinen neuen Tempel rein? Baut er sich seine nächsten Paläste? Saugt er die Bevölkerung aus? Missbraucht er sie? Nein, er hat gerade gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für die vielen. Er ist gerade auf dem Weg, nach Jerusalem ist er gerade auf dem Weg, um zu sterben. Er ist gerade auf dem Weg, alles zu tun aus Liebe. Und jetzt sagt einer von denen, die zu ihm gehören, nicht irgend so ein Schnösel in der 38. Reihe, einer, der zu ihm gehört, sagt, du bist ein harter Mann. Mein guter Freund, was hast du denn für eine gestörte Beziehung zu deinem Herrn? Was ist denn da so dermaßen aus dem Ruder gelaufen? Und Jesus thematisiert das ja, weil er weiß, das wird so sein. Es wird in seiner Gemeinde solche Erfahrungen geben, dass Leute sagen, also wenn ich an Jesus denke, muss ich sagen, knochenhart, knochenhart. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Da musst du echt aufpassen. Wenn du mit Jesus zu tun hast, musst du aufpassen. Du reißt ihm den kleinen Finger, er nimmt alles. Du versuchst ein ganz klein wenig mit ihm in einen Kontakt zu kommen, er kassiert dich komplett. Und wenn du denkst, du kriegst irgendwas, bist du raus. Du musst echt aufpassen. Geh ganz systematisch vor, wenn du mit Jesus zu tun hast. Was er dir gibt, schön verwahren im Taschentuch, damit nichts passiert. Das war die Low-Level-Versorgungseinrichtung, die auch im rabbinischen Recht geliefert wurde. Ein zweiter war das Vergraben. Optimierer war dann die Bank. Aber eigentlich von diesem Geld war was ganz anderes. Aber wir sind ja ganz sauber, dass der uns nicht einen Strick draus dreht. Wir haben das Kleingedruckte im Jesus-Vertrag gelesen. Wenn ich da vor ihm stehe, kann ich ihm sagen, ich habe alles gemacht. Ich saß jeden Sonntag auf meinem Platz. Und ich habe auch treu überwiesen, obwohl ich es ganz anders hätte brauchen können. Und ich habe zu dir gehalten, obwohl ich es unmöglich fand, was du in meinem Leben getan oder nicht getan hast. So weit ist das gar nicht weg. Wir dachten, wir könnten Nummer 3 großzügig überspringen und uns überlegen, ob wir nicht 1 oder 2 sind. Am liebsten natürlich 1 oder 2 sind. Und jetzt sind wir vielleicht doch ein ganz klein bisschen 3. Nicht so schnell weg. Da gibt es, vielleicht nicht prinzipiell, obwohl manchmal selbst das, sondern partiell und auch temporär Bereiche, wo wir sagen würden, Jesus, schwieriges Kapitel meines Lebens. Muss ich echt aufpassen. Ich muss das genau mir vornehmen, damit mir da nicht was aus dem Ruder läuft. Der steuert überall rein. Der will überall mitreden. Der macht Dinge, die hat er mich gar nicht gefragt. Das sind Dinge in meinem Leben gelaufen, da habe ich nie mein Ja-Wort zugegeben. Was weiß ich, was er morgen macht? Da musst du aufpassen. Dann merkst du, wie dein Herz wird immer härter. Es verharzt. Es wird kantig. Es wird porös. Mit dem Ding kannst du nicht mehr leben. Werden Sie im Moment sagen, Sie, ich habe ein weiches Herz Jesus gegenüber. Würden Sie sagen können, zwischen mir und Jesus, boah, d'accord. Selbstverständlich, ist mein Herr. Und selbstverständlich hört sich bei mir das ganz anders an. Ich würde ihm doch nie sagen, du bist ein harter Mann. Ja, was würden Sie ihm denn dann sagen? Wie heißt der Jesus-Satz? Wie heißt Ihr Jesus-Satz? Wie heißt er jetzt, wenn Sie da stehen und ankommen bei ihm? Und was sagen Sie ihm denn dann? Ich wusste, du bist ein harter Mann. Mein Leben hat's bewiesen. Sondern der Jesus-Satz, Da war doch ganz anders. Herr Jesus, du hast mir mit deiner unglaublichen Liebe das Herz geraubt. Du hast mich. Du hast mich gekriegt. Das weißt du. Herr Jesus, ohne dich geht nicht mehr. Kann kein Tag ohne dich leben. Was soll ich denn tun? Ist ja völlig sinnfrei ohne dich. Herr Jesus, anders geht gar nicht. Ich brauche nicht alles verstehen, was du machst. Kann ich doch gar nicht, meinen kleinen Schädel. Ich weiß das doch. Ich weiß das doch. Aber Jesus, eines sollst du wissen. Eines sollst du wissen. Du hast mein Herz. Ich gehöre dir. Ist das Ihr Satz? Wenn nicht, wenn da Verhärtungen, wenn da Knotenbildung sind, wenn da der Permafrostboden sich ausbreitet, wenn da poröse Strukturen in unserer Lebensmitte angekommen sind, dann lass uns doch heute Morgen dieses Wort hören. Lass uns es doch hören. Er sagt es uns doch jetzt. Und nicht dann, wenn wir vor ihm stehen. Dann ist der Käse gegessen. Jetzt sagt es uns. Jetzt sagt er uns, willst du mit diesem harten Herzen weiterleben? Willst du mit deinen Vorhaltungen weiterleben mir gegenüber? Willst du irgendwann mal vor mir stehen mit so einem Satz? Mein Kind, mein Nachfolger, mein Jünger, dreh um. Dreh um. Komm bei mir an. Änder deinen Satz. Lass dein Herz in eine Metamorphose hineingeführt werden. Geh nicht mit deinem Permafrostbodenherzen weiter. Gib eine Frühlings-, eine Tauzeit da hinein, dass da neue Weichheit des Heiligen Geistes ankommt und ein neuer Satz reinkommt. Herr Jesus, mein Herz ist gehört dir. Du hast es gewonnen. Das ist das Zweite. Also, schon scharf, ein Bibeltext mit zwei komplett falschen Sätzen. Satz 1, wir wollen nicht, dass du über uns herrsche. Das konnten wir jetzt gut modifizieren. Wir wollen, dass du über uns herrschst. Satz 2, du bist ein harter Mann. Du hast mein Herz gewonnen. Jetzt kommt zum Glück Satz 3. Endlich ein guter Satz. Den Satz will ich hören. Den Satz will ich sagen. Da heißt es doch. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Und davor, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Jetzt sind wir in einer guten Passage. Das ist natürlich etwas Faszinierendes, was da steht. Das Faszinierende, was da steht, ist, dass hier Jesus tatsächlich ja sagt, ich habe meinen Leuten Kapital von mir anvertraut. Also verstehen Sie, eben nicht Ihr Kapital, meine Gaben, meine Stärken, sein Kapital. In der Jesus-Gemeinschaft, in der Jesus-Beziehung habe ich Anteil am Jesus-Kapital. Anteil an dem, was Jesus gehört. Und damit sind wir in dieser riesengroßen Welt, die er natürlich insbesondere nachher der Apostel Paulus für uns aufgeschlossen hat. Diesem Leben aus dem Kapital Jesu und mit dem Kapital von Jesus in meinem Alltag. Ich bin der Beschenkte, ich bin der Begnadete, ich habe alles schon, ich habe alles. Und jetzt gibt er mir noch Kapital von sich und mit diesem Kapital von ihm bin ich jetzt eben noch ein paar Jahre und Jahrzehnte unterwegs. Und irgendwann komme ich mit diesem Kapital, das er gegeben hat, das er selber ist, wieder bei ihm an und dann schauen wir nach, was da draus geworden ist. Das sagt ja auch der Apostel Paulus, sie werden offenbar werden vor ihm zu Gottes Lob. Und dann wird dann Jesus Lob aussprechen, er wird über ihrem Leben, stellen Sie das mal vor, er wird über ihrem Leben ein Jesus Lob aussprechen. Da können Sie Ihre ganzen bescheuerten innerweltlichen Belobigungen endgültig in den Schredder geben. Endgültig. 10 Jahre treue Mitarbeit und so, das ganze Kram. Alles in den Schredder. Wenn Sie diesen einen Satz hören, du treuer Knecht, aus dem Mund. Wow, vergessen Sie all den innerweltlichen Schrott. Ja, unterschiedlich. Mal 500%, mal 1000%, was rausgekommen ist, gibt Unterschiede. Und die Entlohnung nach dem Maß der Städte, oh, wenn Sie jetzt Umrechnungsformeln von mir wissen wollen, wie groß ist die Stadt, was mache ich da? Das ist jetzt alles nicht das, was uns jetzt wirklich, wirklich interessiert. Was uns wirklich interessiert, ist, dass der lebendige Gott Kapital Ihnen anvertraut hat. Und in diesem Kapital ist jetzt so das Wort zu handeln. Ich liebe dieses Wort. Es steht da nicht, investiere in Aktien. Guck mal, ob du eine super Rendite hinkriegst. Oder verbuddel es, sondern handel. Der Begriff ist ein Begriff aus dem Wirtschaftsrecht. Wir werden zu, die Lateiner sagen, negationes fidei, zu den Handlungsreisenden des Glaubens. Wir sind unterwegs mit einem Gut. Wir haben etwas, was wir weitergeben, was wir investieren, was wir nicht bei uns behalten, sondern was wir investieren können, das, was zu Jesus gehört. Und jetzt sind Sie und ich unterwegs als solche Handlungsreisenden des Glaubens. Können Sie sich das vorstellen? Ich weiß, was für Termine Sie in dieser Woche haben, aber stellen Sie sich das bitte vor, Sie haben richtig viele Termine als Handlungsreisender des Glaubens. Aber natürlich, Sie können so toll investieren in dieser Woche. So genial investieren mit dem Gut, das Jesus ist und das Jesus Ihnen anteilig anvertraut hat. Unglaublich. Sie können in Vergebung investieren. Wahnsinn. Eine Rendite. Traumhaft. Da kommt was raus. Das ist unwahrscheinlich. Sie können in Vertrauen investieren. Mit Ihrem kleinen Sorgenhäuflein, das jeden Tag davor Ihnen sich aufbaut und zu einem Mount Everest aufgeblustert werden kann. Sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir das ganze Ding an. Wunderschönes Invest. Sie können in Gehorsam investieren. Herr Jesus, das ist jetzt nicht gerade mein Ding, da bin ich jetzt nicht scharf drauf auf das, aber in deinem Namen und zu deiner Ehre, Invest, rein damit. Sie haben Investitionen in Liebe. Das ist ein Feld. Sie kommen gar nicht hinterher mit den Terminen der Woche. Sie kriegen einen Termin nach dem anderen, wo der lebendige Gott sagt, ich brauche dich als Handlungsreisenden des Glaubens. Können Sie das sich vorstellen? Wenn Sie das hören, ach du Schande, jetzt habe ich ja schon 15 Termine, jetzt kommen noch 5 von Gott dazu, jetzt habe ich schon 20 Termine die Woche, dann haben Sie es nicht verstanden. Dann haben Sie es einfach nicht verstanden. Wenn aber so ein kleiner Hoffnungsschimmer aufgeht, dass Sie sagen, ich darf diese Woche, diese ganz normale, banale Woche, die vor Ihnen und vor mir liegt, ich darf sie unter einem anderen Vorzeichen sehen. Und vielleicht ist der Heilige Geist so barmherzig und so großzügig, uns unseren schwachen Hirnen und schwächelnden Herzen daran zu erinnern, dass wir als Negoziantes fidei unterwegs sind, als Handlungsreisende des Glaubens. Dann wird er sie daran erinnern. In normalen alltäglichen Situationen. Hallo, Jesus Invest, deine Chance. Und dann haben Sie eine Woche vor sich, die steht einem ganz anderen Vorzeichen. Handelt, bis ich wiederkomme. Als wir vor knapp 20 Jahren diese Gemeinde hier gegründet haben, das tat sich schon fast 20 Jahre her. Da war das Leitwort gewesen, das wir uns für diese Gemeinde ausgesucht haben. Die Ältesten, die Startältesten, die haben das festgelegt. Das wissen sie gar nicht, ich weiß. Vergisst man ja auch. Aber jetzt ist ja der Zeitpunkt dran, dass man sich daran erinnert. Jesus Christus spricht, handelt, bis ich wiederkomme. Leitwort der Lahö-Gemeinde. Sollte man doch mal wieder in Erinnerung rufen. Der Sonntag heute bietet sich an. Was hat uns denn damals bestimmt? bestimmt hat uns, dass es ein Satz von Jesus ist. Das wollten wir, eine christusorientierte Lahö-Gemeinde. Eine christusorientierte Lahö-Gemeinde. Nicht irgendeinen konfessionellen Trend, nicht irgendwas, was übermorgen schon wieder überholt ist, weil es vom nächsten Modernismus wieder flachgelegt wird, sondern etwas, was bleibt. Und christusorientiert an seinen Worten, seinem Wesen, seiner Person, das ist absolut über der Zeit stehend. Christusorientiert. Der zweite Gedankengang war natürlich, das ist ein zukunftsorientierter Satz. Wir wollten auf jeden Fall verhindern, dass diese Gemeinde so vor sich hin dümpelt. So ein Eierkuchen wird. So ein religiöser Brei. Dass wir miteinander wissen, wir sind in der Dynamik auf dem Weg ihm entgegen. Wir haben noch ein paar Termine, bis er uns als Handlungsreisende zusammenholt, weil er dann eben wiederkommt. Und wir wollten eine auftragsorientierte Gemeinde. Dass auf jeden Fall nicht klar ist, ach, wir könnten mal das machen und da ein paar Blümchen pflanzen und das und jenes, auch nett, auch hübsch. Sondern es muss klar sein, das ganze Ding braucht die Handlungsreisenden den Glauben. Jesus invest, in welcher Farbe auch immer. Kein schlechtes Wort, oder? Kein schlechtes Wort. Kein schlechtes Wort für die Lahö-Gemeinde, kein schlechtes Wort für Sie und für mich, für die neue Woche. Das wollte er uns sagen. Das wollte Jesus seinen Leuten sagen. Das ist nach dem Lukas-Evangelium das Letzte. Jetzt ist er an der Tür von Jerusalem. Alles gesagt, Herr. Alles klar. Ich sag's dir, Herr, sehr eindeutig, ich danke dir für dieses Gleichnis. Ich danke dir, weil glasklar ist, welche zwei Sätze du aus meinem Mund nicht hören wirst. Du wirst aus meinem Mund nicht hören, wir wollen nicht, dass diese über uns herrsche. Sondern du wirst aus meinem Mund hören, mit ganzer Überzeugung, ich will, wir wollen, dass du, Herr Jesus, in allen Bereichen unseres Lebens über uns herrschst. Und du wirst von mir nie den Satz hören, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Sondern ich will es dir sagen, Herr Jesus. Wir wollen es dir sagen. Du hast uns unser Herz genommen. Deine Liebe hat uns erreicht. Wir gehören dir. Und wir wollen vor dir stehen und dir gerne diesen Satz sagen. Dir, Herr Jesus, diesen Satz sagen. Dein Pfund, Herr Jesus, hat so und so viel eingebracht. Was auch immer dann die Menge ist. Und dann dir zuhören, wenn du sagst, du treuer Knecht, das hast du gut gemacht. Das will ich hören. Und so im Jesus-Invest in dieser Woche unterwegs sein. Herr Jesus, herrsche du. Mein Herz gehört dir. Lass mich im Invest für dich auch in diesen Tagen unterwegs sein. Kommt, wir beten zu ihm. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für dieses wunderbare Wort, das du deinen Jüngern damals gesagt hast und seit 2000 Jahren es seine Wirkkraft in deine Gemeinde hineinentfaltet, immer wieder neu. Und heute Morgen entwickelt es seine Wirkkraft für uns, hier an diesem Ort. Durch unsere Reihen bist du gegangen. Unseren Kopf hast du angesprochen, unser Herz bewegt. In unserem Leben bist du angekommen. Und wir danken dir für dieses Gotteswort. Wir danken dir, dass wir das dir so von tiefster Überzeugung her sagen dürfen. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen, dass du über uns herrschst. Bitte, sei du der Bestimmer. Und Herr Jesus, du hast uns das Herz genommen, wir gehören dir. Mit allem, was zu uns gehört. Verhindere alle Verharzungen, Verhärtungen und lass uns mit allem, was uns ausmacht, so bei dir sein. Und nimm uns jetzt mit auf den Weg, so wie wir es gesungen haben. Nimm uns mit auf den Weg und lass uns diese Handlungsreisenden des Glaubens sein. geschäftig mit dem Jesus Invest auf dem Weg zu dir. Hab herzlichen Dank dafür. Ach, du weißt, wie vergesslich wir sind. Bitte, bitte, bitte erinnere uns daran. Gib deinen Geist in jeden Einzelnen von uns. Schaff diese Chancen, Gelegenheit, diese Zeitpunkte, diese offenen Fenster. Schaff diese Erinnerung des Geistes, der Seele, des Herzens, dass dein Wort, das du uns gegeben hast, lebendig bleibt und Frucht bringt und nicht wieder leer zu dir zurückkommt. Wir beten dich an. Herr Jesus, in deinem Namen treten wir in die Gegenwart deines Vaters, unseres Vaters und beten ihn an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.